Wenn wir können, stehen wir nochmal auf. Ich möchte nochmal mit uns beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir ganz herzlich danken, dieses Vorrecht zu haben, dass wir mit dir leben dürfen, deine Kinder zu sein, dass wir dein Wort haben. Und wir möchten dich jetzt bitten, dass du uns befreist von allem, was uns ablenken will. Alle Sorgen, alles, was an dieser Woche an uns rangetreten sind, alle Gedanken für die kommende Woche, die uns ablenken wollen, nimm das alles weg. Und komm du in unsere Mitte, Herr Jesus, und heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Wir werden heute weitergehen mit dem Thema, wer war Jesus Christus? Wir hatten letztes Mal bei dem Teil 1 behandelt, er war Gott. Ich habe uns gesagt, dass die Namen, die man ihm zuschrieb, das bezeugen. Und er hatte göttliche Eigenschaften. Und heute kommt der zweite Part für Teil 1, um zu beweisen, dass Jesus Gott war. Und zwar gehen wir jetzt weiter. Bibelstellen, die im Alten Testament Jahwe meinen, ich bin, der ich bin, der Gott, der sich Mose offenbart hat. Diese Bibelstellen, die im Neuen Testament auf Jesus angewandt werden. Das ist hochinteressant, was jetzt kommt. Und wir fangen an mit Psalm 102, die Verse 25 bis 28 und ich lese uns vor. Ich sprach, mein Gott, nimm mich nicht hinweg in der Hälfte meiner Tage. Von Generation zu Generation sind deine Jahre. Du hast einst die Erde gegründet und die Himmel sind deine Hände Werk. Sie werden umkommen, du aber bleibst. Sie alle werden veraltern wie ein Kleid, wie ein Gewand wechselst du sie und sie werden verwandelt. Du aber bist derselbe und deine Jahre enden nicht. Diese Bibelstelle, die von Gott spricht, lesen wir im Hebräer Kapitel 1 von Vers 10 an auf Jesus. Und du, Herr, hast im Anfang die Erde gegründet und die Himmel sind Werke deiner Hände. Sie werden untergehen, du aber bleibst und sie alle werden veraltern wie ein Kleid und wie einen Mantel wirst du sie zusammenrollen und sie werden wie ein Kleid gewechselt werden. Du aber bist derselbe und deine Jahre werden nicht aufhören. Gottes Offenbarung im Sohn, darum geht's in diesem ersten Kapitel. Und der Hebräerbriefschreiber nimmt Psalm 102, die Verse 25 bis 28, da geht es um Jahwe. Und im Hebräerbrief geht das Ganze auf Jesus. Das ist der erste Beweis. Das heißt, die Stelle im Alten Testament in Psalm 102, die ich eben vorgelesen habe, die auf Jahwe zeigt, nimmt der Hebräerbriefschreiber des Neuen Testamentes und zeigt, das ist Jesus. Um den es da geht in Psalm 102, das ist Jesus. Jesus ist Jahwe. Die nächste Stelle finden wir im Alten Testament in Jesaja Kapitel 40. Und zwar die Verse 3 und 4. Und da steht, eine Stimme ruft in der Wüste, bahnt den Weg des Herrn, ebnet in der Steppe eine Straße für unseren Gott. Jedes Tal soll erhöht und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden und das Höckrige soll zur Ebene werden und das Hügelige zur Talebene. Eine Stimme ruft in der Wüste, bahnt den Weg des Herrn. Und Bibelleser wissen sofort, dass es Johannes der Täufer war, der das auf Jesus angewandt hat. Matthäus Kapitel 3, Vers 3. Denn dieser ist der, von dem durch die Propheten Jesaja geredet ist, spricht, Stimme eines Rufenden in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, Jahwe, macht gerade seine Pfade. Das heißt, alttestamentliche Bibelstelle von Jesaja 40 wird im Neuen Testament angewendet für den Messias, für Christus. Noch eine Bibelstelle ist Lukas Kapitel 1, 76. Und du, Kindlein, wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden, denn du wirst von Angesicht des Herrn hergehen, seine Wege zu bereiten. Das wurde vorausgesagt über Johannes den Täufer, dass er die Wege des Herrn bereitet. Welchen Herrn? Herrn Meier? Nein, von Jahwe. Elohim steht dort. Das heißt, in dem Lobpreis von Zacharias über seinen Sohn dort, über das, was Zacharias, sein Vater, der mit Heiligen Geist erfüllt wurde und weissagt, er sagt dann über seinen Sohn: Du Kindlein wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden, denn du wirst vor dem Angesicht des Herrn hergehen. Johannes der Täufer hat den Weg für Jesus geebnet. Und hiermit sagt Zacharias: Jesus ist Jahwe. Die nächste Bibelstelle ist in Jesaja Kapitel 6. Die kennen wir, diese Stelle, diese gewaltige Begegnung, als Jesaja die Offenbarung bekommt und sieht Gott auf seinen Thron. Jesaja Kapitel 6, ab Vers 1. Im Todesjahr des Königs Ussia, da sah ich den Herrn sitzen auf hohen und erhabenen Thron, und die Säume seines Gewandes füllten den Tempel. Jesaja hat dort eine Offenbarung und sieht den Herrn. Er sieht Jahwe. Vers 3. Und einer rief den anderen zu und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen. Die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Also wem sieht Jesaja hier? Jahwe, den Herrn der Herrlichkeit. Und jetzt passt gut auf, in Vers 10 steht: Mache das Herz dieses Volkes fett, mache seine Ohren schwerhörig und verklebe seine Augen, damit es mit seinen Augen nicht sieht und mit den Ohren nicht hört und sein Herz nicht einsichtig wird und es nicht umkehrt und Heilung für sich erfährt. Diese Bibelstelle, die gewaltig ist, finden wir ausgelegt im Neuen Testament in Johannes Kapitel 12, ab Vers 37. Und da steht Folgendes: Obwohl er aber so viele Zeichen vor ihnen getan hatte, glaubten sie nicht an ihn. Damit das Wort des Propheten Jesaja erfüllt würde, dass er sprach: Herr, wer hat unsere Verkündigung geglaubt und wem ist der Arm des Herrn offenbart worden? Darum konnten sie nicht glauben, weil Jesaja wieder gesagt hat: Er hat ihre Augen verblendet und ihr Herz verstockt, dass sie nicht mit den Augen sehen und mit den Herzen verstehen und sie sich nicht bekehren und ich sie heilen kann. Das heißt, die Ankündigung in Jesaja Kapitel 6 wird im Neuen Testament in Johannes 12 auf wem angewandt? Auf Jesus. Und in Jesaja 6 geht es um Jahwe. Jesaja hat nicht eine Offenbarung von Herrn Meier gehabt, sondern er hat Jahwe gesehen. Dann geht's weiter. Also Johannes 12 von Vers 41 bis 43. Dies sprach Jesaja, weil er, jetzt kommt gut zu, was jetzt passiert. Dies sprach Jesaja, das ist die Auslegung von Jesaja 6. Ich weiß nicht, ob du die Stelle Jesaja 6 hast du schon oft gelesen. Dass dort der Jesaja eine Offenbarung hat und sieht Jahwe. Aber die Auslegung ist in Johannes 12, Vers 41. Dies sprach Jesaja, weil er seine Herrlichkeit sah und von ihm redete. Von wem? Von Jesus. Es geht hier in Kapitel 12, ab Vers 37 um Jesus. Das heißt, Johannes schreibt es nieder und sagt, die Offenbarung, die Jesaja hatte, als er Jahwe sah, er sah Jesus. Das ist nicht meine Auslegung, das ist die Auslegung der Bibel. Das steht hier wortwörtlich. Und er sah ihn. Wen? Jesus. Eine letzte Bibelstelle steht in Jesaja Kapitel 8. Also nicht die letzte, die das zeigt, aber das ist die letzte, die ich jetzt auserwähle. Da sind noch mehrere Stellen, aber ich kann nicht alle vorlesen. Jesaja Kapitel 8, Vers 13 und 14. Jetzt hört gut zu, was da steht. Den Herrn der Herrscharen, den sollt ihr heiligen. Er sei eure Furcht, er sei euer Schrecken. Und er wird zum Heiligtum sein und zum Stein des Anstoßes. Wer? Der Herr, Jahwe, der Herr der Herrlichkeit, wird zum Stein des Anstoßes sein. Und was lesen wir im Neuen Testament? In 1. Petrusbrief, Kapitel 2, die Verse 7 bis 8. Da sagt Petrus: Euch nun, die ihr glaubt. Euch nun, die ihr glaubt, bedeutet er die Kostbarkeit. Für die Ungläubigen aber gilt: Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden und ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Da sie nicht gehorsam sind, stoßen sie sich an dem Wort, wozu sie auch gesetzt worden sind. Also, was sagt die Bibel hier über Jesus? Er ist der Stein des Anstoßes. Ich habe eben Jesaja 8 vorgelesen, da wird das gesagt über den Herrn der Herrscharen. Und Petrus nimmt das auf, diese Bibelstelle, die auf Jahwe zeigt und sagt, dieser Stein des Anstoßes, Jahwe, ist Jesus. Das sind vier ganz klare Beweise, dass im Alten Testament, wo über Jahwe gesprochen wird, im Neuen Testament diese Bibelstellen hinweisen auf Jesus. Noch eine wichtige Stelle, die beweist, dass Jesus Gott ist, wie der Vater mit seinem Sohn Jesus verknüpft wird in der Bibel. Da gibt es zum Beispiel folgende Bibelstelle. Matthäus 28, Vers 19. Hört mal, was da steht. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern, indem ihr sie tauft auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Hier werden alle drei Gottheiten, sage ich mal, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist zusammen erwähnt. Hier wird Jesus auch zusammen mit dem Vater erwähnt. In einer Einheit, genau. Die nächste Bibelstelle ist Römerbrief, Kapitel 1, Vers 7. Da steht, allen Geliebten Gottes, berufenen Heiligen in Rom, Gnade sei euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Hier wird wieder der Vater, Jahwe, zusammen erwähnt, auch mit Jesus. Noch eine Bibelstelle ist 2. Korinther, Kapitel 13, Vers 13. Und da steht, die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Hier werden auch wieder diese drei zusammengewählt. Die Liebe des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Noch eine Bibelstelle ist 1. Thessalonicher, Kapitel 3, Vers 11. Da steht, unser Gott und Vater selbst aber und unser Herr Jesus richte unseren Weg zu euch. Hier wird wieder der Vater und der Sohn erwähnt. Noch eine Bibelstelle. Jakobusbrief, Kapitel 1, Vers 1. Jakobus, Diener Gottes und des Herrn Jesus Christus. Hier wird wieder die beiden in eins erwähnt. Dann eine Bibelstelle, die uns sehr bekannt ist. In Johannes Kapitel 10, Vers 30, da sagt Jesus, ich und der Vater sind eins. Ich und der Vater sind eins. Jesus sagt dann noch in Johannes 14, Kapitel 14, ab Vers 1, da steht, euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Hier macht er sich wieder mit Gott eins. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Jesus sagt damit, an Gott zu glauben bedeutet, an mich zu glauben. Dann Vers 9 in Johannes 14. Jesus spricht zu ihm, so lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Jesus konnte von sich behaupten, wer mich sieht, sieht den Vater. Und Vers 10 in Johannes 14, da steht, glaubst du nicht, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede nicht ich von mir selbst. Der Vater aber, der in mir bleibt, der tut seine Werke. Der Vater selbst und Jesus bilden eine Einheit. Und dann habe ich schon ein bisschen beim letzten Mal gesagt, nämlich Jesus wird als Gott angebetet. In Matthäus 28, Vers 9, da steht, als sie aber hingingen, es seinen Jüngern zu verkünden, siehe, da kam Jesus ihnen entgegen und sprach, seid gegrüßt, nach seiner Auferstehung. Sie aber traten herzu, umfassten seine Füße und warfen sich vor ihm nieder. Und diese Geste des Niederwerfens hier war die Geste, die man nur Gott brachte. Nur vor Gott hatte man sich dort niedergeschmissen. Hier tun sie es vor Jesus. Und Jesus sagt nicht, hallo, Moment mal, Maria, steh mal auf, ich bin nicht Gott. Du betest einen Menschen an. Nein, nein, er lässt sie dort. Er lässt sich anbeten. Warum? Weil er Gott war. Nächste Bibelstelle. Lukas Evangelium, Kapitel 24, Vers 52. Und sie warfen sich vor ihm nieder und kehrten nach Jerusalem zurück mit großer Freude. Sie warfen sich vor ihm nieder. Hier ist das gleiche Wort wieder, was beinhaltet, sich vor Gott zu verneigen. Vor seiner Himmelfahrt. Schmeißen sie sich zu seinen Füßen. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 1, da sagt Paulus, berufener Apostel Christi Jesu, durch Gottes Willen und Sosthenes unser Bruder. An die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, den Geheiligten in Christus Jesus, den berufenen Heiligen, samt allen, die an jedem Ort den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, ihres und unseres Herrn. Gnade sei euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Was steht dort? Die Geheiligten in Christus, den berufenen Heiligen, samt allen, die an jedem Ort den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen. Was heißt das? Wem rufe ich an? Gott. Wenn ich bete, bete ich zu Gott. Wenn ich zu Jesus bete, bete ich zu Gott. Paulus hat zu Jesus gebeten. Die Bibel sagt, wir sollen nicht und dürfen nicht zu Menschen beten. Es gibt leider in der katholischen Kirche diese verrückte Ehrlehre, dass man mit Toten spricht, mit Verstorbenen, irgendwelchen Heiligen, Petrus und Heiligen Johannes und wie sie alle heißen. Die haben so eine Heiligenliste, die kann man gar nicht alle aufschreiben. Die Bibel sagt, tu es nicht, es ist Totenkult. Sprech nicht mit den Toten. Den einzigen, mit denen wir reden dürfen in der unsichtbaren Welt, ist mit Gott, dem Vater und seinem Sohn. Und alles andere ist Totenkult. Und die Bibel warnt uns davor. Das heißt, wenn Paulus hier zu Jesus betet, beweist er damit auch, dass er Gott ist. Dann haben wir noch eine Bibelstelle, und zwar ist das 2. Korinther Kapitel 12, Verse 8 und 9. Um dessen Willen habe ich dreimal den Herrn angerufen, dass er vor mir ablösen möge. Und er hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Ich habe den Herrn angerufen. Wenn wir den 2. Korinther Kapitel 12 lesen, die vorigen Verse, ist es klar, dass Paulus hier nicht den Herrn Schulz meint, sondern den Herrn Jesus als Jahwe. Paulus hat zu Jesus gebetet. Warum? Weil Jesus Gott war. Er hat ihn nicht nur bewundert, wie es auch vielleicht manche Moslem tun, als guten Propheten oder manche Menschen in der Welt, die sagen, Jesus war ein cooler Typ oder ein weiser Mann. Der war mehr als ein weiser Mann. Er war nicht nur Mensch, nein, er war Gott. Und das bestätigt die Bibel. Die nächste Bibelstelle, die beweist, dass Jesus als Gott angebetet wird, steht in Apostelgeschichte Kapitel 7, Vers 59, als der erste Märtyrer Stephanus gesteinigt wird. Was sagt dieser Mann? Und sie steinigten den Stephanus, der betete und sprach. Er betete und sprach. Zu wem? Hört mal. Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Zu wem betet er? Zum Herrn Jesus. Warum? Weil dieser Herr Jesus Gott ist. Ganz wichtige Bibelstelle. Dann noch eine Bibelstelle in Johannes Kapitel 5, Vers 23. Da steht, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Die Bibel geht so weit, dass sie sagt, wenn du meinst, mit Jesus nicht anbeten zu müssen, betest du auch den Vater nicht an. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt den Vater nicht. Das sagt nicht ich, das sagt Jesus, der muss es wissen. Und die Ehre, die hier gemeint ist, die dient der Anbetung Gottes. Steht nur Gott zu. Philipper Kapitel 2, Verse 10 und 11. Damit in den Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, Yahweh steht dort. Yahweh, Elohim. Wieder Gott gemeint. Zur Ehre Gottes des Vaters. Jedes Knie wird sich beugen. Philipper 2, Vers 10 und 11. Hier ist der Beweis, Jesus ist Gott. Eines Tages werden sich alle Knie beugen, alle. Ob die glauben an Jesus oder nicht. Selbst die Satanisten müssen auf ihre Knie und müssen ihn anbeten. Eines Tages müssen sie ihm die Ehre geben, dass alles, was er macht, korrekt ist. Die größten, mächtigsten Menschen, die hier auf der Erde meinen, sie sind die Größten, werden eines Tages, auch und Jesus nicht brauchen, die werden eines Tages ihre Knie beugen. Leider ist es dann zu spät und sie können sich nicht mehr bekehren. Aber jedes Knie wird sich beugen. Selbst Hitler muss sich beugen vor Gott. Alle müssen sich beugen. Alle müssen sich beugen. Versteht ihr? Mit diesem Gott haben wir es zu tun. Nicht mit so einem Wald- und Wiesengott. Wir haben unseren Glauben an so einen lieben Gott. Die Bibel kennt keinen Glauben an einen lieben Gott. Die Bibel kennt einen Gott der Liebe, das ist wahr. Aber den lieben Gott, den wir uns selbst, der Mensch sich erfindet, der 5 Grad sein lässt, und den gibt's nicht. Hier sagt die Bibel etwas Deutliches. Und in Johannes 20, 28, da sagt Thomas, antwortete und sprach, mein Herr und mein Gott, zu Jesus. Er sagt nicht nur mein Herr, das langt ja schon. Er betont auch noch mein Gott. Mein Herr und mein Gott. Und jetzt kommt etwas Interessantes. Es gibt ja manche, die sagen, ja gut, aber Jesus selbst hat es ja nie gesagt. Jesus hat ja selbst nie gesagt, dass er Jahwe ist. Gut, dann wollen wir mal loslegen. Die Bibel ist voll damit. Ich weiß gar nicht, wie man die Bibel lesen kann, ohne das nicht zu verstehen, aber das ist manchmal so. Die erste Bibelstelle ist Johannesevangelium Kapitel 1, Verse 58 bis 51. 48 bis 51. Johannes Kapitel 1, die Verse 48 bis 51. Hört mal, was da steht. Nathanael spricht zu ihm: Woher kennst du mich? Jesus antwortet und sprach zu ihm: Ehe Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Nathanael antwortet und sprach: Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels. Jahwe. Und er lässt es stehen. Ehe ich kam, sah ich dich. Was heißt das? Jesus war Gott. Er brauchte nicht zu wissen, wo der Nathanael ist, er hat ihn gesehen. Das war nicht Telepathie oder irgendwelche anderen okkulten Einflüsse, die es heute vielleicht gibt. Nein, hier offenbart sich seine Gottheit. Und dann sagt er: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, ihr werdet den Himmel geöffnet sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf den Sohn des Menschen. Auf den Sohn des Menschen. Die Verbindung zwischen Himmel und Erde, Christus, der leibgewordene Mensch und Gott in einer Person. Johannes Kapitel 2, Vers 25. Da steht, und über Jesus: Er hatte nicht nötig, dass jemand Zeugnis gebe von den Menschen, denn er selbst wusste, was in den Menschen war. Jesus wusste das. Warum? Ja, weil er der Schöpfer ist, weil er Jahwe ist. Jesus kennt alles. Hier sagt er selbst, er hat es nicht nötig gehabt. In Johannes Kapitel 5, Vers 17 und 18 steht noch was Interessantes. Er aber antwortete ihnen: Mein Vater wirkt bis jetzt und ich werke. Darum nun suchten die Juden noch mehr, ihn zu töten, weil er nicht allein den Sabbat aufhob, sondern auch Gott seinen eigenen Vater nannte und sich so selbst Gott gleich machte. Die Juden haben verstanden, was der da sagt. Er sagte: Der Vater und ich, wir sind eins. Was ist das? In den Augen der Juden war das Blasphemie, Gotteslästerung. Wie kann ein Mensch behaupten, er ist Gott? Die Juden haben es kapiert. Die wollten ihn steinigen. Weil unter Blasphemie stand die Todesstrafe, der Steinigung. Hier hat Jesus das ganz klar bewiesen. Die Juden haben es kapiert. In Johannes Kapitel 8, in diesem langen Gespräch, was Jesus dort hat, ab Vers 57, da sprachen die Juden zu ihm: Du bist noch nicht 50 Jahre alt und hast Abraham gesehen. Und dann sagt Jesus: Wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, bin ich. Bin ich, kennen wir das? Ich bin, der ich bin. Jahwe, 2. Mose 3, Vers 14. Die Gottesoffenbarung bei Mose. Herr, wenn sie sagen, wer hat mich gesandt, welcher Gott bist du? Ich bin, der ich bin. Jesus sagt, ehe Abraham war, bin ich. Und pass auf, was jetzt passiert. Da hoben sie Steine auf ihn zu werfen. Warum? Weil es für sie Gotteslästerung war. Jesus hatte sich hier eins gemacht mit dem Gott, dem Mose eben halt begegnet ist. Deswegen wollen sie ihn steinigen. Deswegen. Er bekennt sich hier klar: Ehe der war ich. Jesus war knapp 33 Jahre alt. Abraham lief, da war schon ein paar hunderte von Jahren davor. Ne? Und er sagt: Bevor der war ich. Ja, Jesus, da musst du mindestens 1500 Jahre alt sein. Wie alt bist du denn? Und Jesus sagt: Ich bin ewig. Ich war vor der Grundlegung der Welt, ich war schon immer da. Die nächste Bibelstelle. Johannes Kapitel 10, Vers 30 bis 33. Ich und der Vater sind eins, sagt Jesus da. Und jetzt geht's weiter. Da huben die Juden wieder Steine auf, dass sie ihn steinigen. Jesus antwortet ihnen: Viele gute Werke habe ich von meinem Vater gezeigt. Für welches Werk unter ihnen steinigt ihr mich? Und jetzt passt auf in Vers 33. Die Juden antworteten ihnen: Wegen eines guten Werkes steinigen wir dich nicht, sondern wegen deiner Lästerung und weil du, der du ein Mensch bist, dich selbst zu Gott machst. Die haben es kapiert. Klarer geht's nicht. Da manche sagen: Ja, Jesus hat ja nie gezeigt, die Bibel ist voll davon. Nächste Bibelstelle. Johannes 14, Vers 9. So lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt. Philippus, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Das ist eine Aussage. Wir müssen biblisch denken lernen. Wir sind leider nicht so firm in der Bibel. Das ist unser Problem. Deswegen sind wir geistlich auch alle manchmal so in Schwierigkeiten. Das sagt der Herr hier deutlich. Philippus, wer mich sieht, sieht den Vater. Ich bin Jahwe. In Johannes Kapitel 17, Vers 2, da sagt er, wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, dass er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben gebe. Das sagt Jesus hier im Gebet. Er sagt, ich kann ewiges Leben geben. Wer kann denn das? Kannst du als Mensch ewiges Leben geben? Nein, nur Gott, der ewig ist. Jesus sagt hiermit, ich bin Gott. Und weil ich Gott bin, kann ich ewiges Leben geben. Hier nimmt Jesus eine Eigenschaft für sich, die nur Gott zusteht und kein Widerspruch. Der Vater sagt nicht, also Moment mal, mit Blitze und Donner, Sohn, was machst du? Nein, nein, er sagt völlig richtig. Völlig richtig. Jetzt geht es weiter. In Johannes 20, 28 habe ich euch schon gesagt, der Thomas, der wirft sich da nieder und sagt, mein Gott, mein Herr, mein Gott. Und Jesus lässt es stehen. Warum? Weil er Gott ist. Noch eine Stelle. In Matthäus 28, Vers 18. Jesus trat hinzu, redete mit ihnen und sprach, mir ist alle Macht gegeben in Himmel und auf Erden. Was sagt Jesus da? Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Wem ist im Himmel alle Macht gegeben? Wer regiert im Himmel? Kann mir das mal jemand sagen? Gott. Ja, das war so leise. Wer hat das gemacht? Gott. Gott hat das gemacht. Wenn Jesus sagt, mir ist gegeben alle Gewacht im Himmel, dann ist er Gott. Er hat jede Gewalt im Himmel. Er ist Gott. Und er hat jede Gewalt auf Erden. Und ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Ich bin bei euch alle Tage. 24 Stunden. Kannst du das behaupten, dass du 24 Stunden auf mich nur aufpassen könntest? Nein. Das kann nur Gott. Und hier sagt Jesus, ich bin bei euch alle Tage bis das Weltende. Ich habe letztens jemanden fragen gehört, warum nur bis zum Weltende? Alle Tage bin ich bei euch bis das Weltende. Wenn Gott ewig bei uns ist, warum nur bis zum Weltende? Ist ganz einfach. Hier ist Jesus gen Himmel gefahren und seine Jünger lebten noch auf dieser Erde. Und die hatten Angst, dass Jesus jetzt verschwindet. Und Jesus sagt, entspannt euch mal. Solange ihr auf dieser Erde bin, ich werde immer bei euch sein, in Ewigkeit sowieso. Aber solange ihr auf dieser Erde seid, werde ich bei euch sein. Ich werde immer bei euch sein. Jesus war so gnädig und hat sich so erniedrigt und hat seinen Jüngern damit sagen wollen, Leute, diese Erde, da werden manches kommen, manche Schwierigen. Und die haben in Matthäus 24 die Endzeitbotschaften gehört. Die haben gewusst, was auf sie zukommt. Die hatten Angst. Und Jesus sagt, entspannt euch mal, ich bin bei euch. Wie lange? 3 Tage, 5 Tage, 10 Jahre, 20 Jahre? Nein, nein, ich bin bei euch, bis diese Welt nicht mehr existiert. Ihr braucht keine Sorgen machen, egal was passiert, ich bin immer da. Das wollte er denen geben. Die nächste Bibelstelle ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich für euch jetzt. Matthäus Kapitel 4, die Versuchung des Herrn Jesus durch den Satan. Da tritt Satan an Jesus ran. Was sagt er denn zu ihm? Immer wieder, wenn du Gottes Sohn bist, hier sagt der Satan ausnahmsweise mal die Wahrheit, auch wenn er das mit einem Fragezeichen sagt. Wenn du Gottes, der wusste ganz genau, wer Jesus war. Warum bin ich mir da so sicher? Warum kann ich mir sicher sein, dass Satan genau wusste, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Ist ganz einfach, weil Jesus ihn geschaffen hat. Luzifer war ein Lichtengel, geschaffen von Gott. Ich habe euch das gesagt, dass er der Schöpfer ist, der Kreator. Leider wurde aus diesem Lichtengel dann Satan. So wurde er nicht geschaffen, er wurde als ein Lichtengel geschaffen, aber er hat sich rebelliert, er hat aufgelehnt sich gegen Gott. Aber er sagt es, wenn du Gottes Sohn bist, das ist typisch für den Satan, merkt ihr das? Der Heilige Geist setzt hinter den Aussagen Gottes immer ein Ausrufungszeichen und der Satan ein Fragezeichen. Fängt schon im ersten Buch Mose 3 an. Ja, sollte Gott denn gesagt haben? In dein Leben, wenn du angegriffen bist, du betest vielleicht jemand, dass sich jemand bekehrt und du sagst, Herr, ich bete schon so lange und er bekehrt sich nicht. Und der Satan kommt zu dir und sagt, meinst du denn, dass Gott das überhaupt will? In der Bibel steht, Gott will, dass allen Menschen gerettet werden. Vielleicht bist du schon die ganze Zeit finanziell ziemlich klamm. Und du hast Sorgen und Ängste, dass du die nächste Woche die Rechnung nicht mehr zahlen kannst. Und vielleicht kommt der Satan auch zu dir und sagt, meinst du, dass du das bezahlen kannst? Und Gott sagt, ich werde bei dir sein. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach meiner Gerechtigkeit und ich werde euch alles das, was ihr braucht, geben. Und der Satan kommt, Wirklich? Schmeiß mal die ganzen Fragezeichen deiner Leben raus. Dann hast du auch Ruhe vom Satan. Unser Problem ist, dass wir uns mit dem Satan abgeben in Gedanken. Ja, stimmt, vielleicht klappt das Geschäft auch nicht. Hinter Gotteszeichen, Fragezeichen, stimmt. Vielleicht kauft die das doch nicht, Fragezeichen. Vielleicht geht das auch schief, Fragezeichen. Schmeiß diese satanischen Zeichnungen deines Lebens endlich mal raus. Und sag, hinweg mit dir, du Lügner. Christus hat mir versprochen, er ist bei mir. Und daran müssen wir uns festhalten. In Markus Kapitel 16, Vers 17, da sagt Jesus, ich gebe euch Vollmacht, Dämonen auszutreiben. Die Juden wussten, Dämonen kann nur einer austreiben, Gott selbst. Wer sollte Dämonen sonst austreiben? Andere Dämonen geht nicht. Nur Gott kann Dämonen austreiben. Und Jesus gibt den Jüngern Befehle und sagt, ich gebe euch die Vollmacht, dass ihr Dämonen austreiben könnt. Hiermit macht er sich eins, dass er Gott ist. Und dann ist noch etwas Interessantes zu finden. In Matthäus Kapitel 5 bei der Bergpredigt. Da sagt Jesus in Kapitel 5 in Vers 21, 27 und 33. Da steht immer dasselbe. Ihr aber habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch. Dann Vers 21. Da steht, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Ich aber sage euch. Das heißt, Jesus nimmt das Wort Gottes, damals war das Neue Testament ja noch nicht da, es war alles Altes Testament, er nimmt diese Worte und sagt, das ist gesagt, aber ich sage euch. Warum kann er das sagen? Weil er Gott ist. Alles andere wäre Lästerung gewesen. Wer kann sich wagen, das, was Gott sagt, zu widerlegen? Aber Jesus konnte das und wir liegen kein Einwand. Warum? Weil er Gott war. Ihr habt gehört, ich sage euch. Das konnte nur Gott selbst tun. Und dann gibt's noch eine interessante Bibelstelle. In Offenbarung Kapitel 1, Vers 8, da sagt Jesus, ich bin das Alpha und das Omega, spricht der Herr Gott, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Und dann lesen wir etwas Wunderbares in Offenbarung Kapitel 5. Das wird bald stattfinden, was da kommt. Das hat noch nicht stattgefunden. Hört mal, was da steht. Offenbarung Kapitel 5, ab Vers 6. Und ich sah inmitten des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten ein Lamm stehen wie geschlachtet. Das ist unser Herr Jesus. Das sieben Hörner und sieben Augen hatte, das sind die sieben Geister Gottes, ausgesandt über die ganze Erde. Und es kam und nahm das Buch aus der Hand des Rechten, der auf dem Thron saß. Und als er das Buch nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm des Christus. Jetzt passt auf, was passiert. Und sie hatten ein jeder eine Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerk, das sind die Gebete der Heiligen. Und sie singen ein neues Lied und sagen, du bist würdig, das Buch zu nehmen. Zu wem? Zu dem Lamm. Und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut für Gott erkauft, aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation. Und du hast sie unserem Gott zu Königen und zu Priestern gemacht und sie werden über die Erde herrschen. Jetzt passt auf, was passiert. Und ich sah und ich hörte eine Stimme vieler Engel rings um den Thron her und die vier lebendigen Wesen und die Ältesten und ihre Zahl war 10.000 mal 10.000 und 1.000 mal 1.000. Die mit lauter Stimme sprachen, würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen die Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Lobpreis. Und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und auf dem Meer ist und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, den Lobpreis und die Ehre und die Herrlichkeit und die Macht in alle Ewigkeit. Und die vielen lebendigen Wesen sprachen Amen und die Ältesten fielen nieder und beteten an. Was passiert in der Ewigkeit? Das Lamm wird angebetet. Wer ist das Lamm? Ja, also wer das nicht versteht, den kann ich auch nicht mehr helfen. Christus kriegt Anbetung vor dem Thron. Und das Letzte, der letzte Beweis, dass Jesus Gott ist, sind seine Jünger selbst. Zum Beispiel Paulus. Paulus sagt in Römer 9, Vers 5, deren die Väter sind und aus denen im Fleisch nach der Christus ist, der über allem ist, Gott, gepriesen in Ewigkeit. Paulus sagt, Christus ist Gott, Römer 9, Vers 5. Ihr könnt es auch noch lesen, Römer Kapitel 9, Vers 33 und auch Kolosser Kapitel 2, Vers 9, da steht, in ihm wohnte die Fülle der ganzen Gottheit leibhaftig. In wem? In Christus. Paulus sagt, Jesus ist Gott. Und Petrus, der Jünger, auf den er sagt, du bist Petrus, auf dir will ich die Gemeinde bauen, da steht in 2. Petrus 1, Vers 1, Simon Petrus, Diener und Apostel Jesu Christi, denen, die einen gleich kostbaren Glauben an uns empfangen haben, durch die Gerechtigkeit unseres Gottes und Heilandes, Jesus Christus. Ganz klares Bekenntnis. Petrus sagt, Jesus ist Gott. So, und jetzt kommt die nächste Säule, das sind die drei sogenannten Säulen, ne? Auch ein Paulus, ein Petrus und vor allen Dingen auch Johannes. Und Johannes schreibt im 1. Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 20, wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahre Gott und das ewige Leben. Ich glaube, das langt, oder? Paulus, Petrus, Johannes und auch der Hebräerbriefschreiber. Da steht zum Beispiel in Hebräer Kapitel 1, Vers 8 etwas. Und da steht, von dem Sohn aber, dein Thron, o Gott, ist in alle Ewigkeit. Dein Thron, o Gott, von dem Sohn. Und in Hebräer Kapitel 13, Vers 8, dieses wunderbare Wort, was ich auch beim letzten Mal schon gesagt habe, Jesus Christus ist derselbe, gestern, heute und in aller Ewigkeit. Das heißt, er ist unveränderbar. Und wer ist unveränderbar? Wer? Nur Gott. Kein anderer ist unveränderbar. Ich fasse das nochmal zusammen. Ich habe uns beim ersten Teil heute mal so erklärt, Jesus Christus war Gott. Die Namen, die man ihm zuschrieb, bezeugen das. Er hatte göttliche Eigenschaften. Bibelstellen im Alten Testament, die auf Jahweh zeigen, werden im Neuen Testament benutzt, um auf Jesus zu zeigen. Der Vater und der Sohn sind eng immer zusammengenannt, immer wieder klar. Jesus wird als Gott angebetet von seinen Jüngern und auch von anderen. Jesus selbst behauptete, Gott zu sein. Ich glaube, das habe ich heute klar machen können. Und das Letzte, seine Jünger behaupteten, dass er Gott sei. Und jetzt möchte ich dir zum Schluss einfach mal noch mal zwei, drei Sachen sagen. Wie gehst du mit Jesus um? Wer ist Jesus für dich? Ist er für dich ein guter Mensch, dass du sagst, ach du, weißt du, dieser Herr Jesus, das war schon ein klasse Mann. Der hat vor 2000 Jahren dort gelebt und er hat schon wirklich, bin beeindruckt von ihm. Seine Bergpredigt in Matthäus 5 bis 7, also das ist schon der Hammer. Bist du stehen geblieben bei dem Punkt? Oder sagst du, nee, also Jesus, ich fand das auch klasse, dass er für mich da am Kreuz hing. Da finde ich spitze, dass er das gemacht hat. Also, Wahnsinn. Vielleicht ärgerst du dich und sagst du, also diese Leute, die Maria damals nicht aufgenommen haben, das sind ja wirklich schlimme Leute gewesen. Haben noch nicht mal Raum gegeben für den Herrn. Und jetzt sage ich dir was. Du bist viel schlimmer, wenn du Jesus nicht in dein Herz reinlässt. Was machst du mit Jesus? Ist er für dich ein guter Mann? Glaubst du daran, dass er für dich gestorben ist, auferstanden? Vielleicht glaubst du das alles und sagst, jawohl, ich habe nichts dagegen, ich finde ihn klasse, ich finde diesen Jesus wunderbar. Der ist spitze, dieser Mann. Der hat nur in meinem Leben nichts zu sagen. Er darf mich eines Tages, ich hoffe, dass ich da oben mal ankomme. Wenn ich auf dem Sterbebett liege, hoffe ich, dass der Jesus denn da ist. Aber von Montag bis Samstag hat der in meinem Leben nichts zu sagen. Das mache ich. Die Losung, da kann er mir ein bisschen Mut geben und dann mache ich mein eigenes Ding. Ich sag's dir heute im Namen des Herrn Jesus, wenn du so über ihn denkst, gehst du verloren. Du wirst da oben nie ankommen, weil du mit deinem Leben beweist, dass du überhaupt nicht gläubig bist. Und du lügst dich vielleicht schon Jahre an und glaubst, du bist gläubig. Jesus sagt, an der Frucht werde ich meine Jünger erkennen. Und jetzt nochmal, wer ist Jesus für dich? Wer ist Jesus für dich? Was Jesus sein möchte, ist, Jesus möchte unser Leben sein. Jesus möchte, dass unser Leben, dass er unser Leben wird. Und jetzt möchte ich dir die Frage stellen, ist Jesus dein Leben? Sei vorsichtig mit deiner Antwort. Ist Jesus dein Leben? Woran kann man das erkennen? Darf ich euch ein paar Sachen sagen? Das erste, du bist unheimlich verliebt in die Bibel. Du kannst von diesem Buch nicht genug bekommen. Wenn das in dein Leben ist, ist ein Beweis, dass Jesus in dein Leben wirklich das Leben ist. Und das zweite, du hast ein ganz tiefes, gewaltiges Verlangen, mit diesem Jesus zu reden. Das dritte. Egal, was in deinem Leben an Aktion stattfindet, du besprichst alles erstmal ganz intensiv und ausführlich mit Jesus. Das vierte. Die Zeit, die Gott dir gibt, das Geld und deine Gaben, die er dir gibt, setzt du an allererste Stelle ein für ihn. Du sagst erstmal, hey, das ist mein Geld, wie viel darf ich behalten und was brauchst du? Nicht wie wir das machen sonst. Herr, das ist meins und 5 Euro gebe ich auch mal in die Spende. Das ist nicht das, was ich meine. Sondern, dass wir unseren Herrn das hinlegen. Weißt du eigentlich, dass du für jeden Euro, den du ausgibst, auch eines Tages vor Gott stehst? Kann das sein, dass du für dich ein sehr freigebiger Mensch bist? Wenn du in die Stadt gehst und du sagst, ich möchte mich Klamotten kaufen und kaufst dir gute Sachen, mach es. Aber wenn es um die Kollekte geht, bekommt Gott dann die Reste deines Lebens? Wer ist Jesus für dich? Kannst du von deinem Leben sagen, Herr, du bist zwar nicht mehr leibhaftig hier auf Erden, aber meine Arme, meine Beine, die gehören dir. Wie möchtest du eines Tages vor diesem Gott stehen? Jetzt bleib mal ganz kurz bei dir. Wenn du in dieser Sekunde umfallen würdest, wo würdest du deine Augen aufmachen? Weißt du das? Wenn du sagst, oh, ich mache meine Augen auf vor dem Herrn, dann freue ich mich für dich. Und die zweite Frage, die ist genauso wichtig. Wie stehst du dann vor ihm? Musst du denn bereuen und sagen, Herr, ich habe mein Leben, ich habe zerschlafen. Du hast mir schon immer gesagt, ich müsste das tun und dies tun. Ich habe mein Leben verschlafen, Herr. Mein Geld war nur für mich da, für meine Familie, für dein Reich habe ich nichts übrig. Ich weiß gar nicht, was ich für dich gegeben habe, ich weiß es nicht. Im Dienst für dich stand ich nie. Die Menschen, die du mir den Weg gestellt hast, ich habe gemerkt, ich kann dir nichts sagen, weil ich selbst nicht klar genug mit dir gelebt habe. Möchtest du so vor Christus stehen? Ich möchte euch das so ans Herz legen, vergisst es nie. Er möchte Gott sein. Er möchte nicht eine Nummer in dein Leben sein, Nummer 5, 3 oder 2. Damit lässt er sich nicht ein. Jesus ist Gott. Gott duldet keinen Götzendienst. Ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn. Vergiss es. Dann hör auf, mit Jesus zu leben. Halb hier, halb da, lass es. Lass es. Lies auch nicht mehr die Bibel. Ist besser für dich. Lass es lieber ganz sein. Sei ganz sein oder lass es ganz sein. Es bringt nichts. Auf beiden Seiten zu hinken. So ein bisschen Welt und ein bisschen Jesus. Vergiss es. Geh ganz in die Welt. Vergiss es. Komm nicht mehr zum Gottesdienst. Lass es. Es bringt nichts. Aber wenn du dich für ihn entscheidest, dann sei ganz sein. Sei ganz sein. Sag, Herr, du hast dein Leben für mich gegeben. Und ich gebe dir mein Leben. Und ich möchte, dass du, habt ihr euch schon mal überlegt, Jesus wurde nur 33 Jahre alt, ne? Hat euch das schon mal wehgetan? Habt ihr schon mal gesagt, Herr, wieso hast du nur 33 Jahre gelebt? Du warst der beste Mensch, der je gelebt hat. Warum nur 33 Jahre? In der Blüte deines Lebens musstest du gehen. Warum? Ich habe mir das schon oft gefragt. Und dann hat Jesus mir etwas gesagt. Meinst du das wirklich ernst, mein Freund? Ich meine es ernst. dann lass mich durch dich leben. Ich werde jetzt 45 demnächst irgendwann. Ich darf auf dieser Erde schon fast 12 Jahre länger leben als Christus. Die Frage, die Gott mir eines Tages stellen wird, Christian, was hast du mit deinem Leben gemacht? Die Jahre, die ich dir gegeben habe. Und mein Wunsch ist, wenn ich gehe, dass ich oben, ich möchte nichts bereuen. Ich möchte nicht sagen, Herr, ich muss noch so viel ordnen, schick mich noch mal runter, das ist sowieso zu spät. Ich möchte, wenn der Herr mich abruft, dass ich sage, Herr, du hast mit mir viel Mühe gehabt. Aber ich habe alles gegeben. Mehr ging nicht. Ich habe wirklich alles gegeben. So möchte ich vor meinem Herrn stehen. Du auch? Ich hoffe es. Der Herr segne dich.